bin sehr froh und sehr dankbar für das, was wir heute schon gehört haben, was wir in Form der Lieder zum Ausdruck gebracht haben und auch in Form dessen, was Gerold heute weitergegeben hat. Wir haben einblicken dürfen in ein Leben mit Jesus, einblicken dürfen in ein Leben, das nicht so ganz kontinuierlich gelaufen ist, sondern das viele Auf- und Ab gehabt hat und das Jesus als die Konstante gehabt hat. Danke für deine Offenheit, für den Einblick, den wir heute da ein Stück genießen durften. Ich denke, in der Gebetsgemeinschaft, anschließend nach der Predigt, können wir euch speziell auch noch einschließen. Wir arbeiten ja auch eng zusammen. Gerold ist wirklich ein ganz, ganz treuer Diener des Herrn und Mitarbeiter, und das freut mich ganz besonders, dass wir da auch ein Stück Nähe zueinander gewonnen haben, die wir uns vorher gar nicht gekannt haben. Wie schon gewohnt, machen wir heute was weiter? Ja, Epheser weiter. Ich bin begeistert und ich freue mich sehr über diese Serie, die wir machen, die uns jetzt schon so lange begleitet. Und wir haben letzten Donnerstag den ersten Hauskreis gehabt nach den Sommerferien. Und wir machen ja im Hauskreis auch diese Epheser-Serie parallel mit. Und wir haben im Hauskreis die Frage gestellt bekommen, was hat mich persönlich bisher von Epheser am meisten angesprochen. Und wir haben dann so zusammengetragen, was uns angesprochen hat. Da sagt jemand, die Rettung aus Gnade, die nicht aus Leistung und nicht aus Leistung, Rettung aus Gnade, Epheser 2, das hat mich besonders angesprochen. Es hat jemand gesagt, die geistlichen Segnungen, die da drinnen vorkommen in Epheser. Wir sind erwählt, wir sind adoptiert in Gottes Familie, wir sind Miterben in Christus. Wir dürfen nun ein geheiligtes Leben führen. Jemand hat gesagt, der Reichtum, den wir haben in Christus, der aus den Textstellen hervorgeht. Wir sind reich gemacht. In Christus, wir sind keine Armutschkerl, wir sind reich gemacht in Christus. Jemand hat gesagt, das Gebet, das wie Paulus da gebetet hat, da könnten wir uns was abschauen in Richtung Gebet. Paulus hat nicht gebetet, beten wir um einen schönen Tag morgen oder dass es mir gut geht, sondern Paulus hat gebetet, dass die Herzen, die inneren Augen des Herzens geöffnet werden, dass die Weisheit Gottes mehr und mehr zum Vorschein kommt. So hat er für die Epheser gebetet. Jemand hat gesagt, genial ist dieser ganze Rettungsplan Gottes. Zuerst gedacht für die Juden, dann den Nichtjuden zugänglich gemacht und ein Plan, der von Haus aus, von Gott her, von eh und je her schon so existiert, dass auch Nichtjuden in Jesus Christus und Juden Rettung und Heil erfahren können. Und dann hat jemand gesagt, Gemeinde. Ich habe gar nicht gewusst, dass Gemeinde sowas Geniales ist. Dass Gemeinde Gott repräsentiert, dass die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist, dass der alte Tempel weg ist und der neue Tempel ist die Gemeinde. Wir waren erstaunt über die Vielfalt, die hier zusammengekommen ist. Und meine Frage jetzt auch an dich, ich brauche jetzt keine unmittelbaren Antworten, was hat dich persönlich bisher am meisten angesprochen in der Epheser-Serie? Was hat dich am meisten angesprochen? Diese Frage kannst du mit nach Hause nehmen zum Nachdenken. Für alle, die vielleicht jetzt das Empfinden haben, ich habe da irgendwo etwas versäumt oder ich bin da nicht so so ganz dran an dem Thema und auch mit den Predigten. Der hat die Möglichkeit, die Texte in der Schrift nachzulesen, Epheser, und er hat auch die Möglichkeit, die Predigten nachzuhören unter www.efggraz.at. Alle Predigten sind aufgezeichnet. Ich ermutige euch, die Predigten auch nachzuhören, oder es besteht die Möglichkeit dazu. Wir sind im Kapitel 3 und ich lese den Text. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Epheser 3, Vers 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Diese Textstelle hat nach meiner Einteilung drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt ist im ersten hier aufprojizierten Vers. Mir, wo Paulus sagt, mir dem Allergeringsten. Paulus, der Allergeringste. Die Verse 8b bis 12 sprechen von Paulus' Auftrag. Und der letzte Vers, der Vers 13, spricht von Paulus' Nöten und von Paulus' dem Bedrängten. Wir haben letzten Sonntag schon eine sehr intensive Predigt gehabt, wo auch der Auftrag von Paulus ganz stark vorgekommen ist. Ich möchte daher heute den Schwerpunkt der Predigt eher auf Teil 1 und Teil 3 legen, auf Paulus selbst, Paulus der Allergeringste und Paulus der Bedrängte. Ich möchte allerdings den Auftrag oder an den Auftrag, den Paulus hatte, doch zumindest erinnern, wenn auch nicht wirklich auslegen, und ich ersuche alle diejenigen, die das noch nicht so präsent haben, da wirklich auch nachzuschauen bei der nächsten auf der Homepage. Aber ich lese jetzt diesen Text vor, der der Auftrag ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Paulus Auftrag war klar und deutlich und dieser Text spricht ja auch sehr eindeutig, den nicht-jüdischen Völkern das Evangelium zu verkünden, den nicht-jüdischen Völkern vom Heil, von der Rettung, von der rettenden Gnade Gottes zu erzählen. Sein Auftrag war es, allen Menschen die Augen zu öffnen für den Plan Gottes. Der Plan Gottes, der zuerst ein Stück verborgen war, der mehr und mehr transparent und mehr offenbar wurde, nicht zuletzt auch durch Paulus, sodass die Nichtjuden auch den Zugang bekommen haben zum Heil. Alle haben freien Zutritt. Das war die Message von Paulus. Und es war auch sein Auftrag, bekannt zu machen, dass die Gemeinde die Weisheit Gottes sichtbar macht. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt hat die Gemeinde eine ganz wesentliche Bedeutung. Sie ist der Tempel des Heiligen Gottes. Wir alle zusammen sind der Tempel des Heiligen Gottes. Wir repräsentieren hier auf der Erde und auch vor der unsichtbaren Welt Gott. Wie gesagt, über diesen Auftrag möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht viel mehr sagen. Bitte nachhören. Heute möchten wir uns als Ergänzung zu den letzten Predigten eher über die Stellung von Paulus in Bezug auf die Geschwister der Gemeinde uns anschauen. Wir wollen Paulus Wesen anschauen. Wir wollen ihn sehen, in welcher Bedeutung, in welcher Stellung, in welcher Haltung, in welcher Positionierung sieht sich Paulus in Bezug auf die Geschwister in der Gemeinde. Was sagt Paulus? Paulus, der Allergeringste. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Paulus, der Allergeringste. Wie geht's uns da damit? Paulus sagt von sich her, er, der Allergeringste. Manche Übersetzungen sagen, der Unbedeutsamste, der Allerkleinste. Wie kann Paulus so etwas sagen? Wie kann Paulus sowas von sich weitergeben? Er, der der Herausgerufene ist, er, der Jesus begegnet ist, er, der einen direkten Auftrag bekommen hat, er, der sich hinstellt und sagt, seid meine Nachahmer. Wie ist es möglich? Wie kann Paulus so etwas sagen? Ich, der Allergeringste, mir, dem Allergeringsten von allen. Ist es vielleicht eine aufgesetzte Demut? Spielt er sich da irgendwie selbst herunter? Sagt er das, um irgendwie bei den anderen ein paar Sympathiepunkte zu bekommen? Um das besser zu verstehen, müssen wir tiefer in das Leben des Paulus hineinblicken. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus setzte jedoch alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Saulus, der Christenverfolger pur. Saulus arbeitet mit Stasi-Methoden. Ich habe jetzt ein Buch gelesen über Bonhoeffer und der hat einiges geschrieben, wie damals gearbeitet wurde. Und so ähnlich kommt mir das hier jetzt bei Paulus auch vor. Hausdurchsuchungen, Abführungen, hinein ins Gefängnis, zustimmen, der wird umgebracht, der glaubt an Jesus. Ausgerottet soll diese Horde werden. Das war seine Einstellung. Galater 1. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Als er mir nun seinen Sohn offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden. Ein leidenschaftlicher Verfechter der alten Religion. Er wollte die Christen und er hat die Christen ausgerottet, überall wo er sie traf. Und dann diese Begegnung, Gott wendet sich diesem Saulus zu, durch Jesus. Gott hat von Haus aus beschlossen, den nehme ich, da mache ich aus dem Saulus einen Paulus. Und dieser Paulus hat dann diesen riesengroßen, tollen Auftrag bekommen, die Nicht-Juden zum Glauben zu führen und ihnen das Evangelium zugänglich zu machen. Wir lesen weiter, 1. Korinther 15. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus sah sich unwürdig. Paulus sieht seinen Unglauben. Paulus ist demütig geworden. Paulus hat zu bereuen begonnen. Paulus hat seine Schuld eingesehen. Er hat sich geirrt. Diese Religion war ein Irrtum, in der ich da drinnen gesteckt bin. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Diejenigen, die ich verfolgt habe, die haben Recht. Das Leben hat einen Schwenk gemacht um 180 Grad. Ich habe mich zuerst aktiv gegen Gott gestellt und sehe, dass ich mich diesem Gott gegenüber zu beugen habe, der einen wunderbaren Plan hat mit der ganzen Welt, aber auch einen wunderbaren Plan hat mit mir selbst. Das alles rund um Jesus und rund um den Erlöser, das stimmt. Er hat Sünde und Schuld eingestanden. Und nun habe ich die Größe und Souveränität Gottes kennengelernt. Er hat erkannt, er ist nicht selbst der Macher, sondern er ist derjenige, dessen sich Gott bedient. Gott ist der Töpfer und Paulus ist der Ton. Und aus diesem Hintergrund, aus dieser Erkenntnis heraus, ist es so, dass es für uns leichter verständlich ist, wenn Paulus sagt, mir dem Allergeringsten. Die Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist, ist ihm so groß und so wichtig geworden. Und Gott ist so groß und so wichtig geworden, sodass er sich unten hineinstellt und sich als ganz, ganz klein sieht. Gottes Wirken hat in ihm einen Gesinnungswandel mit sich gebracht, hat zur Bekehrung geführt, hat zur Neuausrichtung geführt. Das macht Paulus demütig und klein. Und ich denke, dass wir uns da drinnen auch ein Stück wiederfinden können. Etliche oder viele von uns, denke ich, glauben an den Herrn Jesus Christus und sind mit dem Herrn Jesus unterwegs und sind als gläubige Christen unterwegs. Zuerst hat es bei mir ganz sicher ein Leben ohne den lebendigen Gott gegeben. Dann die Begegnung irgendwie mit Gott. Gott zieht, Gott geht auf uns zu. Dann die Bekehrung. Und dann ein Leben mit Gott. Und ich lade uns ein, jetzt kurz darüber nachzudenken, wo, in welcher Phase befindest du dich momentan? Bist du in einer Phase ohne Gott? Hast du in irgendeiner Weise schon Begegnung mit Gott gehabt? Bist du knapp vor der Bekehrung? Hast du dich bekehrt? Gehst du mit Gott? Bist du schon lange mit Gott unterwegs? Wo stehe ich momentan? Wir dürfen nachdenken über unsere Position, wo wir stehen. Inwieweit ist mir Gott schon so groß, sodass ich eine Aussage treffen könnte, ähnlich in die Richtung hin, wie es Paulus ergangen ist. Dass ich sagen könnte, ich der Allergeringste unter euch. In diese Richtung hin sollten wir, möchte uns der Herr formen. Inwieweit kannst du schon sagen, mir ist Gott so groß und so wichtig, sodass ich mich weniger wichtig nehmen kann? Inwieweit kannst du, Gerhard, das von dir schon sagen? Inwieweit, Hans, kannst du das von dir schon sagen? Gerold, inwieweit kannst du das von dir sagen? Ich, der Allergeringste unter allen. Ich denke, da haben wir alle miteinander zu kämpfen und haben alle miteinander noch ein ziemliches Lernpotenzial in diesem Punkt. Ich auf alle Fälle ganz sicher. Wie ist meine Grundhaltung meiner Schwester, meinem Bruder gegenüber? Demütig, hochmütig. Wie gehen wir miteinander um? Sehe ich mich als Geringen, als Mittleren, als Allergeringsten? Wie sehe ich mich? Der zweite Schwerpunkt, Paulus, der Bedrängte. Paulus, sorry. Ja, das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Okay. Das heißt eigentlich als Überschrift Paulus, der Bedrängte, da ist nur die Überschrift falsch, das tut mir leid, aber der Vers stimmt. Da heißt es, Paulus, der Bedrängte, Paulus, der in Nöten sich befindet. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Diese Aussage ist an die Epheser gerichtet. Lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Warum sollten die Epheser mutlos werden. Warum sollten sie entmutigt sein? Paulus schreibt aus dem Gefängnis heraus. Und wenn jemand im Gefängnis sitzt, so wie Paulus, der in Ephesus in dieser wesentlichen Metropole das Evangelium verkündet hat und lange bei ihnen gewohnt und gelebt hat, wenn das der Fall ist und er ist auf einmal weg und ist im Gefängnis, dann ist es doch allzu selbstverständlich, da macht man sich Sorgen um den Paulus. Sorge um den Paulus selbst, wie geht es ihm im Gefängnis? Hat er wohl genug zu essen, hat er wohl genug zu trinken? Wird er geschlagen, wird er gefoltert? Wie geht's ihm da? Kann er ausreichend schlafen? Solche Gedanken werden aufgekommen sein, wie es die Sorge um den Paulus selbst. Es werden aber auch Gedanken aufgekommen sein, Sorgen um sie selbst dort. Jetzt ist Paulus derjenige, der unser Leiter, unser Führer, unser Missionar hier war, der sitzt im Gefängnis. Was könnte das eventuell für uns für eine Bedeutung haben für die Zukunft? Paulus im Gefängnis, heißt das, dass es uns in Zukunft eventuell auch so gehen könnte? Dass es uns auch schlecht gehen könnte, dass wir auch ins Gefängnis kommen könnten? Also die Epheser hatten einige Gründe, um mutlos zu werden, weil Paulus im Gefängnis war. Und Paulus wollte nicht, dass sie Angst haben. Er wollte, dass sie nicht mutlos werden. Und warum ertragt Paulus eigentlich diese ganzen Bedrängnisse? Wir lesen in Kolosser 1, 24, angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute, sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen. Paulus war kein Masochist, der sich absichtlich in Bedrängnisse, in Schwierigkeiten und in Nöte hineingebracht hat, sondern Paulus hatte Bedrängnisse um Christi willen. Das war der eigentliche Grund. Das ist nicht eine selbstverschuldete Sache gewesen, sondern er hat gelitten um Christi willen. Er hat Bedrängnisse und Nöte gehabt, weil er Aufgaben und Aufträge durchgeführt hat um Christi willen. Und wenn hier heißt, ich erleide das alles ja für euch, es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt, dann müssen wir aufpassen, dass da kein falsches Verständnis hineinkommt. Paulus leidet, wie gesagt, um Christi willen. Und um Christi willen ist es so, dass es zu Gottes Herrlichkeit, zur Verbreitung von Gottes Herrlichkeit kommt, indem er leidet für Christus. Bedrängnis um Christi willen, das ist die zentrale Ausrichtung von Paulus. Und um Christi willen etwas zu tun und in Bedrängnisse und Nöte zu kommen, hat Auswirkungen auf andere, indem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Wie können wir das verstehen? Was heißt das nun für uns? Wenn du um Christi willen einen Dienst tust, eine Aufgabe übernimmst, einen Auftrag übernimmst um Christi willen, dann dient das zur Verherrlichung Gottes für die anderen. Wenn da heute jemand einen Übersetzungsdienst um Christi willen tut, dann ist dieser Dienst, dass solche, die eben die Sprache nicht verstehen, die Sprache übersetzt bekommen. Die Herrlichkeit Gottes wird aufgemacht. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Wenn heute jemand die Kinderstunden macht, wenn heute jemand den Technikdienst macht, um Christi willen, dann dient das zur Verherrlichung Gottes. Dann wird Gott damit groß gemacht. Und wir sehen, dass diese Aufgaben und dass diese Dienste und dieses Einbringen und dieses Einsetzen der Gaben nicht umsonst ist. Das dient, wenn es um Christi Willen ist, der Verherrlichung Gottes. Gottes Reich wird dadurch sichtbar gemacht. Und du bist somit sehr wertvoll und sehr wichtig im Reich Gottes, indem du deine Gaben um Christi Willen einsetzt, indem du Aufgaben um Christi Willen übernimmst, Aufträge um Christi Willen übernimmst. Und ich denke, Möglichkeiten dazu haben wir auch in unserer Gemeinde hier genügend. Ihr könnt gerne auf die Diakone, auf die Hauskreisleiter, auf die Ältesten, auf die Leute zum Infostand zugehen und nachfragen, welche Aufgaben, welche Dienste sollte es noch geben, wo kann ich mich wie einbringen, um Christi Willen. Und das Zentrale ist wirklich dabei, dieses um Christi Willen zu sehen. Würden wir das nicht so sehen, dann wären wir irgendein Verein wie jeder andere auch. Aber das, was wir hier machen, ist um Christi Willen. Wir sind ein Teil seiner Gemeinde. Wir lernen also, dass Bedrängnisse und Nöte um Christi Willen Frucht bringen, die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Wie schon gesagt, wenn wir jetzt zusammenfassen, dann ist es so, dass diese Predigt jetzt nicht Paulus' Auftrag zum Inhalt hatte. Diese Predigt hat ein Stück Paulus selbst zum Inhalt. Wie können wir von Paulus lernen, von seiner Haltung lernen, wie er gelebt hat und wie er sich gesehen hat? Paulus hat sich als der Allergeringste gesehen, weil er die Größe Gottes so gezeigt bekommen hat, und weil er demütig geworden ist und klein geworden ist und Erkenntnisse dazu gewonnen hat von Gott, die ihn zum Kleinwerden veranlasst haben. Mit diesem wunderbaren großen Gott, den er zuerst verfolgt hat, nun im gleichen Boot zu sitzen und für diesen Gott sich einsetzen zu lassen, das ist eine wunderbare Sache. Aber es war sehr schlimm, was er zuerst getan hat, und das hat er eingesehen. Dieser Gesinnungswandel, diese Erkenntnis über Gott und von Gott, diese Bekehrung, diese Neuausrichtung hat ihn klein gemacht. Und er hat diese Phasen durchlebt, diese Phasen ohne Gott, diese Begegnung mit Gott, diese Bekehrung und dieses Gehen mit Gott. Und wenn wir im 1. Korinther lesen, dass wir Paulus Nachahmer werden sollen, dann dürfen wir ein Stück mitnehmen von dem, wie es ihm ergangen ist. Und wir haben auch in unserer Glaubensgeschichte ein Stück erlebt von dem, dass Gott uns entgegengekommen ist und gerufen hat und er uns zur Umkehr geführt hat. In welcher Phase befinde ich mich nun Gott gegenüber? Bin ich ohne Gott unterwegs? Habe ich Begegnung mit Gott? Habe ich die Bekehrung erlebt? Bin ich mit Gott unterwegs? Das ist eine wichtige Frage. Ich werde ein paar Fragen dann ganz zum Schluss noch aufprojizieren, auch zum Nachdenken. Inwieweit brauche ich eine Neuausrichtung von Gott her? Vielleicht sitzt du auch heute hier und da und sagst, ich brauche irgendwie, ich möchte mir wieder, so wie Gerold das auch erwähnt hat, nach einiger Zeit des Rückzuges, hat er irgendwie erkannt, Herr, du möchtest, dass ich wieder in die Gemeinde komme. Du möchtest, dass ich mich wieder irgendwie einbringe in die Gemeinschaft der Heiligen. Paulus, der Bedrängte, diese Bedrängnis des Paulus drückt aus, dass er Gottes, dass er irgendwie gemerkt hat, diese Bedrängnis ist um Jesu willen. Diese Bedrängnis ist nicht aus ihm heraus jetzt gemacht, das ist keine selbstgemachte Angelegenheit, sondern diese Bedrängnis ist eine Bedrängnis um Jesu willen. Und dieses Prinzip ist bei uns auch das gleiche als Christen. Wenn wir uns um Jesu willen einsetzen, dann werden wir auch bedrängt werden, dann wird es Schwierigkeiten geben, dann wird es Probleme geben. Aber wenn es um Jesu willen ist, dann dient es auch auf der anderen Seite der Herrlichkeit Gottes, indem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Fragen aufprojizieren. In welcher Phase befinde ich mich nun Gott gegenüber? Steht mein Gesinnungswandel, meine Bekehrung noch bevor? Inwieweit brauche ich eine Neuausrichtung von Gott her? Inwieweit hat Christus meine Haltung schon verändert? Von der Hochmut zur Demut, vom Großen hin zum Geringen. Welche Gaben, welche Aufgaben, welche Aufträge habe ich im Reich Gottes? Wo möchte Gott mich einsetzen und mich verwenden? Und inwieweit brauche ich Ermutigung, weil ich um Christi willen in Bedrängnis bin? Ich möchte eine kurze Zeit der Stille und des Nachdenkens geben anhand dieser Fragen und möchte dann mit einem Gebet abschließen. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir da von Paulus lernen dürfen. Du hast Paulus angerührt, du bist ihm entgegengekommen. Du bist derjenige, der ihn umgekrempelt hat. Und er hat eingewilligt und er hat mitgemacht. Dank sei dir dafür, dass das so ist und Paulus sieht seine Schuld ein, die er mit sich herumgeschleppt hat. Er sieht ein, was er da getan hat. Er sieht ein, was das für ein Irrweg war, den er gegangen ist. Danke, Herr Jesus, dass wir da lernen dürfen von diesem Prinzip. Und schenk du uns auch, Herr, diese mehr und mehr von dieser Gesinnung. Nicht hochmütig zu sein, sondern demütig zu sein, in dir und aus dir heraus. Schenk, dass wir diese Gesinnung mehr und mehr in uns annehmen. Und ich möchte dich auch bitten, dass, je nachdem, in welcher Phase sich jetzt jemand auch befindet, dass das erkannt wird, gesehen wird, und mit dir darüber gesprochen wird. Und ich danke dir auch, dass wir da sehen dürfen, dass du am Wirken warst beim Paulus. Dass du ihn auch so zu dem Geringsten gemacht hast. Jesus, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, uns als ganze Gemeinde da in dieser Gesinnung weiterzukommen, wie wir es heute gehört haben. Schenk du, dass wir daran Freude gewinnen, an dem, was Paulus uns da mitzuteilen hatte. Und schenk, dass wir auch einander ermutigen können und zujubeln können. Amen. Der darf jetzt zur Gebetsgemeinschaft einladen. Wir pflegen das ja Sonntag für Sonntag so, dass jeder, der will, kann sich in so kleinen Gruppen zusammenstellen. Es wird eine Gebetsfolie aufprojiziert. Ich möchte dazu ermutigen, aufzustehen, in kleinen Gruppen zusammenzustehen und die Gebetsanliegen, die da aufprojiziert sind, anzuschauen und dafür auch zu beten. Und der Stefan wird dann abschließen.